Direkt aus Europa Nummer 350, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Mehr als 800.000 Besucher übernachten jedes Jahr in Trier. Seit 1986 gehört die Stadt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Christoph Gehring.
Die Stadt steht auf Trümmern, ist sozusagen auferstanden aus Ruinen. Und dort steht, völlig fröhlich und voller Elan, der Generaldirektor der Generaldirektion Kulturelles Erbe auf dem riesengroßen Gelände der ehemaligen Kaisertherme, fast 2000 Jahre alt. Der Generaldirektion Kulturelles Erbe hat das Land Rheinland-Pfalz die generelle Oberhoheit über die Altertümer zwischen Koblenz und Kandel übertragen. Und dass es in Trier besonders viele, besonders alte Altertümer gibt, macht den Generaldirektor der Generaldirektion ganz froh.
Wir leben hier in Trier in einer Stadt, die zu ihrer wichtigsten Zeit zu den viertgrößten gehörte auf der ganzen Welt. Es war eine Weltstadt gewesen. Trier war eine Weltstadt gewesen. 80.000 Menschen haben hier mal gelebt, fast so viel wie heute, aber viel enger. Also das war was und das, also ich würde sowas stolz machen als Trierer.
Die Dimensionen des Alten überfordern den heutigen Menschen und manchmal auch den Generaldirektor, der ein Informationsblatt seiner Generaldirektion zu Rate zieht.
Also ich müsste jetzt blättern und nachlesen. Irgendwo haben wir also auch... Also wenn ich das jetzt sehe, 50 Meter, dann ist also das in der Länge mindestens 100 Meter. Aber ich gucke mal, ob wir irgendwo die Maße finden. Also Rasenfläche die Rasenfläche liegt knapp auf halb, mit 56,8 auf 21,7 Meter erreicht, ist in den Grundmauern fast die Außenmaße der Palastaula. Das heißt, das Kaltbad, also dieses zentrale Gebäude, hat etwa die Größe wie die Palastaula, also rund 55 auf 20 Meter, die Gesamtgeschichte mit Palästra, wenn ich das jetzt einfach mal abgreife, dürfte um die 120 Meter Breite haben und dann nochmal mindestens 250 Meter Länge. Das ist so die Größenordnung. Also man sieht eigentlich, wie sich diese große Anlage in diesem kleinen städtischen Gefüge eigentlich dominant hier zum Ausdruck bringt.
Als die Fundamente gelegt waren, vermutlich irgendwann im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt, verlor der amtierende Kaiser des Römischen Reiches das Interesse an Trier und die Baustelle verwaiste für 100 Jahre.
Es laufen hinter einem Führer, der einem erzählt, eben das, was ich nicht wusste, 120 Meter breit und 250 Meter lang. Das langweilt spätestens nach einer Viertelstunde oder nach 10 Minuten. Was wir hier in Trier begonnen haben, das sind die sogenannten Schauspielführungen.
Zuallererst möchten wir euch darauf hinweisen, die nächsten 60 Minuten seid ihr Teil der römischen Armee.
Hineinspazieren! Man könnte es auf den ersten Blick wenigstens seltsam, vielleicht auch albern finden, wie da eine studentische Hilfskraft im nachgebauten Blechpanzer eines römischen Soldaten vor der Porta Nigra, fast 2000 Jahre alt, steht und die Schulklasse aus dem Süddeutschen in das Monument aus schwarz angelaufenem Sandstein bittet.
Mit diesem mächtigen Tor demonstriert das römische Imperium zugleich seine Größe und seine Macht.
Er erzählt Geschichten aus der Geschichte, vom Glanz und vom Untergang des Römischen Reichs, vom Beginn der Christianisierung, vom Aufstieg des Klerus, der aus dem mächtigen Stadttor eine mächtige Kirche auf einem angeschütteten Hügel machte. 2000 Jahre Geschichte in einer Stunde. Der Diözesandirektor des Diözesanmuseums von Trier sieht nicht so aus, als finde er den Umgang mit den Altertümern zum Lachen.
Wir stehen hier in dem Bereich der ältesten Kirchenanlage, ja nördlich der Alpen. Mit einem gewaltigen Baptisterium in der Mitte, 64 Quadratmeter groß, nicht? Und wenn der Bischof da taufen wollte, musste der Kirchendiener 32 Kubikmeter Wasser da reinlaufen lassen. Das war natürlich in der Antike bei dem hervorragenden Kanalsystem, Wasserleitungssystem, was auch Trier hatte, überhaupt kein Problem. Das Problem kam auf, als diese Kirchenanlage mal zerstört war und der Bischof im 6. Jahrhundert taufen wollte und die Wasserleitungen waren nicht mehr da.
Diese und andere Geschichten erzählt der Diözesanarchäologe seinen Besuchern gerne. Für den Oberbürgermeister ist seine Stadt erst einmal ein eher strukturschwaches Gemeinwesen am Rande der Republik, das sehen muss, wie es Menschen lockt. Und deswegen ist der Oberbürgermeister recht froh darüber, dass die Trümmer von Trier allmählich wieder zum Leben erwachen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre das schon früher passiert, aber die römischen Reste gehören dem Land Rheinland-Pfalz, nicht der armen Stadt Trier.
Wir haben 4,5 Millionen Tagestouristen im Jahr hier in Trier, über 800.000 Übernachtungen. Das ist die Folge des römischen Erbes. Trier ist attraktiv, weil man hier 8 Weltkulturerbe sehen kann. In einer Stadt, wo hat man das schon? 6 davon haben unmittelbar mit den Römern zu tun.
Es gibt einen Grundbedarf, es sind sicherlich mehrere 100.000 Euro, die immer wieder investiert werden müssen. Also wir haben, wenn Sie so wollen, ein Museum, ein großes Museum, das europaweit, wenn ich mal Weltbedeutung hat mit den Funden. Da gibt es einen Personalstamm dazu, das sind 70, 80 Mitarbeiter. Die Verwaltung der Römerbauten hat auch nochmal 20 Mitarbeiter.
Antike Hinterlassenschaften wie die in Trier haben keinen Preis, nur einen Wert.
Also der Finanzminister hat mich leider mal öffentlich als den teuersten Beamten beschimpft, den er hat. Nicht beschimpft, hat er sehr freundlich gesagt. Die frühere Kulturministerin Rose Goethe hat, nicht mir, aber im Prinzip meinen Kollegen im Zusammenhang mit Trier gesagt, es muss nicht alles gegraben werden, was man graben kann. Auch die anderen Generationen sollen noch was finden.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Liminski. Der kleine Freistaat Thüringen ist ein großes Wintersportland. Allein bei den Eisschnellläufern bilden die Thüringer die größte Gruppe. Die erste Medaille hat Thüringen für das deutsche Team in Vancouver auf dem Eis auch schon geholt. Das hat etwas zu tun mit der langen Tradition, die der Eissport hier in Thüringen hat. Nach wie vor werden schon von klein auf Talente gesucht und gefördert, zum Beispiel am Sportgymnasium in Erfurt. Der dortige Eissportclub ist gar der erfolgreichste der Welt. Statistisch gesehen kam in den letzten 20 Jahren jeder dritte deutsche Meister auf dem Eis hier aus dem ESC. Kein anderer Verein hat mehr Medaillen errungen, nämlich insgesamt 608 Mal Gold, Silber oder Bronze. Die Politik ist begreiflicherweise stolz auf die Erfolge und greift gerne in die Tasche, wenn es denn positives Image bringt. Ulrike Greim beleuchtet einmal beide Seiten der Medaille.
So richtig realisieren konnte ich das noch gar nicht. Ich bin jetzt von einem Ding zum anderen hin und her gerannt. Ich denke, das kommt jetzt, wenn ich dann ins Dorf zurückgehe.
So klingt die eine Seite der Medaille. Die Freude, beziehungsweise erst einmal die Verblüffung über olympisches Silber bei Stefanie Beckert, die über 3000 Meter Eisschnelllauf in Vancouver siegte. Ihre Teamkollegin Daniela Anschütz-Thoms hätte um ein Haar Bronze geholt, wenn nicht 300stel Sekunden gefehlt hätten.
Unendlich traurig darüber, also das ist keine Frage. Das war schon ein kleiner Schock, als ich da an die Anzeigetafel geguckt habe.
Geschlagen reagieren auch ihre Fans in Thüringen. Jeder hätte Schützi die Medaille gegönnt. Denn in Erfurt freuen sich zwar alle über jede Olympianominierung, doch der Erfurter Eissportclub ist derart medaillenverwöhnt, dass Siegerhoffnungen zur Tagesordnung gehören. Nun kommt die andere Seite der Medaille. Wenn sich der Trubel gelegt hat und dann irgendwann Vancouver Geschichte ist, wird keiner mehr fragen, ob es nur 300stel Sekunden waren. Da zählen nämlich Siege. Denn am Gold hängt das Geld. Jede Medaille, erst recht bei Olympia, sichert dem Verein die politische Rückendeckung. Michael Panse von der Erfurter Sportkommission.
Also es richtet sich schon nach Medaillen, nach Erfolgen. Also Thüringen ist Wintersportland, das werden wir jetzt nach Vancouver wieder merken. Wenn wir wieder im Medaillenspiegel sozusagen so weit vorne sind, hat das sowohl Auswirkungen auf die Verteilung der Finanzmittel innerhalb des Landessportbundes. Da wird immer gerungen zwischen Sommer- und Wintersportarten. Und da wird sozusagen jede deutsche Meisterschaft, jede olympische Medaille aufmerksam gezählt, nach einem Punktesystem auch.
Und wenn längerfristig die Siege fehlen, wird der Hahn abgedreht. Keiner hat etwas zu verschenken. Nicht der Bund, der die Eishalle gebaut hat, nicht das Land, das zum Beispiel das Erfurter Sportgymnasium bezuschusst, aus dem viele dieser Athleten kommen, noch die Stadt, die die Eishalle unterhalten muss.
Dann fällt damit auch die Förderung weg oder ein Teil der Förderung weg. Dann haben die weniger Nachwuchstrainer, die das machen, oder nur noch ehrenamtliche Trainer, die also das dann vom Verein finanziert mit einer Aufwandsentschädigung machen. dann fallen die Talente automatisch weg, dann hast du auch nicht mehr die Talente, die sich so entwickeln, denn die gehen dann, die wirklich guten Talente gehen dann an Leistungszentren nach Berlin oder woanders hin. Und dann gefährdest du natürlich auch solche Sporthochburg, die es mal gab.
Und gibt in Erfurt. Denn die Thüringer Landeshauptstadt ist Olympiastützpunkt und die Trainingsbedingungen sind ausgezeichnet. Aus halb Europa kommen Gruppen, um hier zu trainieren, in der Eishalle, die nach der erfolgreichsten Eisschnellläuferin der Welt benannt ist, Gunda Niemann-Stirnemann. Sie ist mittlerweile hier als Trainerin beschäftigt.
Sechs, sieben.
In der Halle sieht es aus wie in einem Walfischbauch. Das Holzskelett wölbt sich riesig über der spiegelglatten, hellblauen Eisbahn. Das Licht wird zigfach reflektiert. Ebenmäßig ziehen die Läufer ihre Bahnen, bewegen synchron Arme und Beine. Hauteng sitzen die blau-schwarzen Anzüge, etliche haben Brillen auf, einige Mundschutz. Sie schießen so schnell vorbei wie ein Auto auf der Landstraße.
Dieses Gefühl auf dem Eis, so sanft dahin zu gleiten, diese Leichtigkeit, dieses Spielerische, diese Schwungphase auf dem Eis, das Gleiten, die Geschwindigkeit, das Risiko in der Kurve, wenn man es nicht hält, dass man rausfliegt, das ist... Also es macht alles Spaß.
Felix Döbel ist 17 und ein Hoffnungsträger, Schüler am Sportgymnasium Erfurt gleich nebenan. Ein Talentescout, den die Stadt bezahlt, hat ihn gefunden, ihm in der Grundschule Geschmack gemacht und ans Gymnasium geholt. 8 Jahre hat er jetzt in den Beinen, sagt er. Fast täglich rauscht er hier über die Eisbahn.
Die Halle ist einfach top, muss man schon sagen. Wenn wir hier jeden Tag trainieren können, haben wir eigentlich mit die besten Voraussetzungen, um später auch erfolgreich zu sein. Ich habe mit 4 Jahren das erste Mal auf einem Schlittschuh gestanden. Da war ja hier noch Freiluftbahn, da kann ich mich auch ganz genau erinnern, sind mein Vati und ich jedes Wochenende hierher gegangen und haben unsere Runden gedreht. Eine halbe Stunde oder sowas, weil dann waren wir durchgefroren, weil da waren es ja Temperaturen auf der Freiluftbahn.
2 Kilometer! 6-2!
Jetzt trainiert er bei komfortablen 14 Grad. Im Sommer steigt er um aufs Rad.
Da kommt man dann irgendwann 19 Uhr nach Hause.
Freizeit? Naja, sagt Felix Döbel, das hier ist meine Freizeit. Er zeigt auf das Eisoval. Viel anderes gibt es da nicht. Samstagnachmittag, ein Wettkampf. Publikum ist gekommen. Felix Döbel steht hinter der Bande und feuert seine Teamkollegen an. Auch wenn die im nächsten Kampf seine Rivalen sind.
Jetzt habe ich schon wieder diesen Leistungsdruck. Dadurch, dass der eine jetzt ein 38,75 ist, was auch mein Ziel ist, weil ich bei einer 39,2 stehe, habe ich jetzt wieder für den Mittwoch extremen Druck, also wieder extreme Motivation. Also mein Ziel, dass ich jetzt auch eine 38 schaffe, zumindest eine 38, damit ich wieder dran bin.
Einmal pro Stunde kommt die Eismaschine und erneuert die Deckschicht. Personal, Technik, Energiekosten, die Stadt hat schwer daran zu tragen. Und der Verein weiß, dass er die Investitionen rechtfertigen muss. Am Rand, hinter der Bande, steht Uwe Sauerteig, der Trainer von Felix. Wie alle anderen hier sitzt auch er vor dem Fernseher, wenn seine Jungs und Mädels in Vancouver an den Start gehen.
Ja, ich bin dann schon sehr aufgeregt, also weil es wie gesagt jetzt ja, wir haben auch selbst hier 5 Sportler dabei von unserem Verein. Also da ist man schon sehr, sehr emotional, sage ich jetzt mal, mit dabei, weil es ja auch, ich sage mal, es ist auch wichtig für alle, auch für unseren Stützpunkt, dass also die Ergebnisse dementsprechend sind, so, weil das, wie gesagt, das wird am Ende, gibt es eine Abrechnung und da heißt es also, wie hat der Stützpunkt abgeschnitten, wie haben die Sportart abgeschnitten insgesamt und das ist schon wichtig und da kämpfen wir auch alle dafür.
Wintersportland und Medaillenschmiede Thüringen, das war ein Report unserer Landeskorrespondentin Ulrike Greim.
Vor 10 Tagen erregte eine Meldung Aufsehen. Eine deutsche Familie erhielt in den USA politisches Asyl, weil sie ihre Kinder zu Hause unterrichten wollte, was in Deutschland verboten ist. Nun ist eine zweite Familie geflüchtet und hat Asyl beantragt. Eine dritte Familie ist bereits vor einiger Zeit aus demselben Grund nach Frankreich übergesiedelt. Es handelt sich um die Familie Neubronner. Die Mutter und auch Lehrerin der 2 Kinder ist nun am Telefon. Guten Morgen, Frau Neubronner.
Guten Morgen.
Frau Neubronner, Sie leben in Frankreich. Können Sie dort Ihre Kinder zu Hause unterrichten?
Ja, problemlos. In Frankreich wird sogar ein eigenes System von Fernbeschulungen aufgebaut, um diese Kinder besonders gut zu fördern.
Warum geht das in Deutschland nicht?
Das geht deswegen in Deutschland nicht, weil mit dem Reichsschulpflichtgesetz 1938 der einzigartige sogenannte German Schulzwang eingeführt wurde. Der hat nämlich dann aus der 1919 eingeführten Schulpflicht einen strengen Schulzwang gemacht, sodass die Kinder in Deutschland gegebenenfalls per Polizei der Schule zugeführt und Sorgerecht entzogen werden und so weiter. Das ist dann in die Gesetzgebung der meisten Bundesländer leider so übernommen worden.
Sie verweisen auf das Gesetz von 1938. Wie sieht man das in anderen europäischen Ländern?
Das ist unterschiedlich. Zum Teil haben sie schon immer Bildungsfreiheit. Das ist zum Beispiel England, Irland, Dänemark, Belgien, Frankreich. Die skandinavischen Länder haben die Bildungsfreiheit, also die Möglichkeit des freien Lernens ohne Schule, in den 90er Jahren nach einigen Prozessen, da haben Eltern dann geklagt und so weiter, eingeführt. Und in Osteuropa führt seit dem Zerfall der Sowjetunion ein Land nach dem anderen Bildungsfreiheit ein. Oft gehen dem Pilotstudien voraus, die belegen, wie vorteilhaft diese Bildungsmethode ist. Zum Teil, zum Beispiel in Russland, wird man sogar staatlich unterstützt, wenn man das macht. Sodass im Moment nur noch einzig und allein in ganz Europa Deutschland in isolierter Position an diesem antiquierten Schulzwang festhält. Bildungsfreiheit heißt die Möglichkeit, die Art, wie Kinder gebildet werden oder sich bilden, frei zu wählen. Ob jetzt in einer staatlichen Schule, in einer Privatschule, in einer Fernschule, ganz zu Hause, auf Reisen oder wie auch immer.
Wie unterrichten Sie und woher wissen Sie, dass Ihre Kinder auf demselben Wissensstand stehen wie andere gleichaltrige Kinder? Wie steht es um Abschlüsse, Abiturzeugnisse, überhaupt Zeugnisse?
Ja, das war am Anfang auch unsere größte Sorge. Inzwischen sind wir da völlig entspannt. Unsere Kinder sind, seit wir mit dem dieses freie Lernen durchführen, bei der Clonlara School eingeschrieben. Das ist so eine Betreuungsschule, die in 40 Ländern freilernende Kinder betreut. Und unsere Kinder lernen inzwischen sehr eigenständig. Sie nutzen die hervorragende Lernsoftware, die es dazu auch gibt im Internet. Zum Beispiel Rosetta Stone für Sprachen, realmat.de für Mathe und so weiter. Und das hilft uns völlig problemlos. Also im Moment sind beide Kinder in Mathe zum Beispiel schon beim Stoff der nächsten Klasse, weil sie den Stoff von ihrem Jahrgang schon kurz nach Weihnachten durchgearbeitet hatten. Dann haben sie 2 Wochen Ferien gemacht und dann machen sie weiter. Das ist überhaupt kein Problem.
Haben Sie denn Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Kindern?
Ja, sicher. Es sind ja im Internet sämtliche Lehrpläne zugänglich. Man kann alle möglichen Testaufgaben durcharbeiten. Und wenn sie irgendwas können, dann können sie es. Also das ist ja ganz klar.
Wie steht es denn um das Lernen sozialen Verhaltens? Immerhin fehlen die Gleichaltrigen, die dieses Lernen ermöglichen.
Ja, Kinder lernen ja soziales Verhalten nicht von anderen Kindern, sondern von uns Erwachsenen. Wir müssen ja die Vorbilder sein und ihnen zeigen, wie es geht. Die Kinder wissen das ja noch nicht. Auch da haben wir uns inzwischen entspannt, nachdem wir uns da früher Sorgen gemacht haben. Sämtliche wissenschaftlichen Studien und alle Erfahrungen im Ausland zeigen, dass freilernende Kinder dem Durchschnitt der Schulkinder, was ihre Sozialkompetenz angeht, um Längen voraus sind. Sie haben auch eine gewisse Selbstständigkeit und soziale Reife, die den anderen fehlt, weil sie halt 12 Jahre lang im Grunde nie selber bestimmen konnten, was sie machen, nie ihren Tag selber strukturieren konnten und so weiter.
2 Familien sind in die USA geflüchtet, Frau Neubronner. Die Motive sind da ganz unterschiedlich, aber auch religiöse Momente spielen eine Rolle. Schützt Schule die Kinder nicht auch vor ideologischer Vereinnahmung?
Ja. Also erstens möchte ich dazu sagen, es sind ja nicht nur 2 Familien in die USA geflüchtet, sondern es flüchten dauernd Familien und es sind mittlerweile Hunderte, die aus diesem Grund ins Ausland gegangen sind. Die Gefahr von Indoktrinierung geht, wenn überhaupt, dann von ideologischen Kaderschulen aus, auch im Ausland, aber nicht von der Vielfalt der unterschiedlichen Werte, die einzelne Muttis und Papis vermitteln. Uns erreichen täglich Anrufe von verzweifelten Eltern, die ihre Kinder gerne frei lernen lassen wollen und deswegen ins Ausland gehen oder die hier das tun möchten und dann Ärger mit dem Jugendamt bekommen, denen Sorgerecht entzogen wird, nur weil sie ihre Kinder frei lernen lassen. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Das wird uns im Ausland zum Teil überhaupt nicht geglaubt. Also wenn ich in Kanada bin, dann gucken die sich nur an und sagen, wir dachten, die sind jetzt eine Demokratie. Also wirklich, Dagmar, stimmt das? Die wollen das gar nicht glauben.
Aber das sind ja doch Einzelfälle auch.
Nein, das sind keine Einzelfälle. Das nimmt immer weiter zu. Es gibt ein unseliges Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofs von 2007. Also in dem gesagt wird, das kann ein Missbrauch des Sorgerechts darstellen und in dem auch ein Jugendamt, was freies Lernen in Österreich ermöglicht hatte, ganz scharf gerügt wird. Und seitdem sind die deutschen Behörden ganz stark bemüht, sofort das Jugendamt einzuschalten und mit Sorgerechtentzug zu drohen. Und das ist eine ganz furchtbare Entwicklung, denn diese Sorgerechtsgeschichten sind natürlich eigentlich für Jessica und Kevin, für verhungernde, misshandelte Kinder gedacht und nicht für Kinder, die einem Bildungsweg folgen, der überall sonst erlaubt ist.
Frau Neubronner, sind Sie auch aus religiösen Motiven geflüchtet?
Nein, wirklich nicht. Unsere Gründe, also wir sind geflüchtet aus Deutschland, weil wir Sorgerechtsentzug befürchtet haben, wie er so oft vorgenommen wird. Das wollten wir natürlich auf keinen Fall riskieren. Und warum unsere Kinder frei lernen, das liegt einfach daran, dass sie sich in der Schule nicht wohlgefühlt haben und wunderbar gedeihen jetzt in dem freien Lernen. Wir haben keinerlei ideologische Motive dabei. Und das ist übrigens bei den meisten Familien so. Nur die Familien, die sehr religiös sind, haben weniger Probleme damit, dann tapfer damit an die Öffentlichkeit zu gehen und vermischen dann natürlich auch einen gewissen missionarischen Eifer mit dem eigentlichen Anliegen. Aber ich kenne eigentlich überhaupt keine Familie, bei der nicht ursprünglich Probleme der Kinder in der Schule, zum Teil auch gesundheitliche Probleme und so weiter, der Anlass dafür waren, mit dem Freilernen anzufangen.
Leben ohne Schule, aber mit Bildung, das war Dagmar Neubronner, Mutter einer, wie Sie es nennen, Freilernerfamilie. Besten Dank für das Gespräch, Frau Neubronner.
Bitte, gern geschehen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Dazu begrüßt Sie noch einmal Bettina Kleiner, Mikrofon. Guten Morgen.
Wie weit sind private Daten auch noch privat und wie weit habe ich eigentlich noch Selbstkontrolle über meine privaten Daten? Und das war der Ansatzpunkt jetzt ausgelöst letztendlich von Google Street View, aber das trifft eigentlich auf alle Themen sonst auch zu. Was habe ich für ein Zugriffsrecht auf meine Daten? Kann ich sie irgendwann auch wieder löschen und wie wird das auch gewährleistet?
Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner, CSU, gestern Abend in den ARD-Tagesthemen. Mit der Vernetzung und Vermarktung privater Daten ist eine Menge Geld zu verdienen, so beklagt sie, und will, dass wir mehr Kontrolle erhalten über unsere Daten, aufgrund derer wir zum Beispiel bei sozialen Netzwerken unsere Spuren hinterlassen, aber auch durch andere Nutzungen des Internets. Internetanbieter wissen so, was wir mögen, wofür wir uns interessieren, was wir kaufen, wohin wir verreisen, ganze Kundenprofile könnten so erstellt werden. Und nun, guter Rat scheint teuer. Einige Ideen werden diskutiert. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, Peter Schaar. Schönen guten Morgen.
Morgen, Frau Klein.
Eine Idee ist, Unternehmen müssen allen Nutzern Einblick gewähren. Das ist ein frommer Wunsch, oder nicht?
Das ist hoffentlich nicht nur ein frommer Wunsch, sondern eine realistische Forderung, die ja auch immer mehr Anhänger findet. Wir als Datenschützer fordern das ja schon lange. Und mit großer Freude habe ich jetzt vernommen, dass auch der Bundesinnenminister durchaus dem positiv gegenübersteht, dass hier nicht der Einzelne immer erst aktiv werden muss, um selbst herauszufinden, wo seine Daten sind, sondern dass die Unternehmen viel aktiver als bisher die Betroffenen darüber unterrichten, dass sie Daten haben über ihn und um welche Daten es sich dabei handelt.
Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat einen jährlichen Datenbrief vorgeschlagen, der eingeführt werden sollte und mit dem Unternehmen alle Kunden, alle Bürger darüber informieren, welche Daten über sie gespeichert sind. Und diesem Vorschlag hat sich jetzt auch die Bundesjustizministerin Lauthäuser Schnarrenberger angeschlossen. Wird es denn da reichen, auf eine freiwillige Selbstverpflichtung zu setzen oder muss der Gesetzgeber handeln?
Also ich denke mal, es gibt schon heute einige Unternehmen, die das ermöglichen. Das sollte man ausbauen. Aber ich denke auf der anderen Seite, so eine Art datenschutzrechtliche Grundversorgung muss der Staat sicherstellen. Und das bedeutet, dass er den Bürger auch davor schützen muss, dass hinter seinem Rücken Daten verarbeitet werden. Das bedeutet in der Konsequenz, dass diese Benachrichtigungspflichten im Gesetz auch noch verstärkt werden.
Rechtlich ist es problematisch, diese Datenweitergabe zu verbieten, wie wir an dem umstrittenen Angebot Street View gesehen haben. Das ist nicht grundsätzlich zu verhindern.
Es ist richtig. Mit Verboten kommt man nicht allzu weit, zumal in einem Umfeld, das international geprägt ist, durch elektronische Vernetzung hervorsticht. Und das sind ja Entwicklungen, die sich noch weiter verstärken. Das heißt, hier ist einerseits darauf zu achten, dass man auch international so etwas wie Standards, Datenschutzstandards festlegt und dass man dann auch Strategien, Umsetzungsstrategien nicht nur auf nationaler Ebene entwickelt, sondern dass man sie versucht, eben auch europaweit und möglicherweise auch international durchzusetzen. Ansätze dafür gibt es schon. Es gibt Kooperation zwischen Datenschützern zum Beispiel in Europa und zwischen europäischen Datenschützern und der Handelsaufsicht in den Vereinigten Staaten. Sowas muss man ausbauen.
Gebt nicht so viel von euch preis. Auch das ist ein Appell der Politiker. Wir hören nochmal die Verbraucherschutzministerin.
Es kann von einem Verbraucher eigentlich auch keiner erwarten, dass ich jeden Tag morgens mir erstmal Gedanken darüber mache, wer hat neue Daten von mir und ich kriege es auch vielleicht gar nicht mehr raus. Deshalb halte ich den Vorschlag, eine freiwillige Selbstverpflichtung von Thomas de Maizière als sehr unterstützenswert.
Ja, und was ist mit dem Vorschlag, jeder muss eben auf sich selbst aufpassen, wir müssen mehr Eigenverantwortung zeigen und müssen eben darauf achten, dass wir nicht allzu viel Daten preisgeben. In einem Zeitalter, Herr Schaar, wo jeder Reisen über das Internet bucht und auch bei der Suche über Google Spuren hinterlässt, ist das nicht ein bisschen naiv?
Also ich denke mal, dass sich das ja gar nicht ausschließt. Also muss man dafür sorgen, dass Unternehmen auch bestimmte Datenschutzstandards berücksichtigen und wenn sie das nicht tun, dass es dann gegebenenfalls auch sehr negative Folgen haben kann, bis hin also zu, sage ich mal, wirtschaftlichen Einschnitten, die eben doch sehr tief gehen.
Die Überarbeitung des Datenschutzgesetzes, eine weitere Anregung. Mit welchen Veränderungen kann dieses Gesetz der neuen Lage angepasst werden?
Nun, also entscheidend ist für mich, dass man wegkommt, diese oder jene einzelne Technik regeln zu wollen, die morgen oder übermorgen schon überholt ist, sondern dass man wesentlich stärker auf Grundsätze und Ziele setzt, die man dann aber konkretisieren kann. Also zum Beispiel diese Forderung, jeder muss selbst am besten kontrollieren können, welche Daten über ihn dort kursieren. Das ist etwas anderes im Internet als in der Offline-Welt. Im Internet beispielsweise wäre es ja sehr sinnvoll, dass der Betroffene eben dann, wenn er Daten gegebenenfalls abgegeben hat, auch die wieder zurückholen kann auf elektronischem Wege. Das ist mit vielen technischen Schwierigkeiten verbunden, dessen bin ich mir völlig bewusst. Aber Technik sozusagen einzusetzen, um die durch Technik verursachten Datenschutzrisiken zu beherrschen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Kann ich es denn jetzt eigentlich schon irgendeiner Weise kontrollieren, was mit den von mir hinterlassenen Spuren geschieht?
Also das europäische Datenschutzrecht sieht einen kostenlosen Auskunftsanspruch vor. Das heißt, jeder kann sich an Unternehmen und auch an staatliche Stellen wenden und sagen, ich möchte wissen, welche Daten über mich gespeichert sind und diese Unternehmen oder auch staatlichen Stellen müssen dann auch antworten. Ne? Also das gibt es schon heute und ich würde mich darüber freuen, wenn viel mehr Menschen von diesem Recht, von diesem Bürgerrecht auch wirklich Gebrauch machen könnten.
Und da kann ich auch erfahren, welche Daten zum Beispiel von Google oder anderen Unternehmen an andere weitere Unternehmen weitergereicht werden. Zum Beispiel, was sind meine Interessen, meine bevorzugten Reiseziele?
Grundsätzlich gilt dieser Auskunftsanspruch auch hinsichtlich der Datenübermittlung. Das ist natürlich schwer durchsetzbar bei Unternehmen, die ihren Sitz nicht in Deutschland oder Europa haben. Aber gleichwohl, sie haben ja hier Niederlassungen und da gibt es Datenschutzaufsichtsbehörden. Und ich weiß, dass mein hamburgischer Kollege da sehr aktiv ist, gerade wenn es jetzt um das genannte Unternehmen Google geht, hier diese Datenschutzrechte auch durchzusetzen.
Wird denn von dieser Möglichkeit überhaupt schon Gebrauch gemacht?
Es wird Gebrauch gemacht, aber verhältnismäßig wenig.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Peter Schaar, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk heute Morgen. Ich bedanke mich, Herr Schaar.
Vielen Dank, Frau Klein.
8.22 Uhr ist es.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 349. Eins der 16 deutschen Bundesländer ist Bremen. Dieses Land besteht nur aus der Stadt Bremen und dem Bremer Seehafen, 60 Kilometer nördlich von Bremen. Das Gebiet dazwischen gehört zu Niedersachsen. Bremen liegt an der Weser und bei Bremerhaven mündet die Weser in die Nordsee. Wenn man Deutsche fragt, was ihnen zu Bremen einfällt, kommt an erster Stelle das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten und an zweiter Stelle der bekannte Bremer Fußballverein. Das Werder, von dem er seinen Namen hat, ist eine Insel in der Weser südlich von der Bremer Innenstadt. Hameln liegt auch an der Weser, aber mehr als 100 Kilometer südlich von Bremen. Da gibt es keinen bekannten Fußballverein, aber fast jedem, der schon mal etwas von Hameln gehört hat, fällt dazu gleich die Sage vom Rattenfänger ein. Manche sagen, im 13. Jahrhundert sind Kinder auf einem Kreuzzug nach Jerusalem gezogen. Andere meinen, man hätte vielleicht junge Leute nach Osteuropa geholt, weil es da an Menschen fehlte, um das Land zu bebauen. In Hameln lebten viele Kaufleute vom Handel mit Getreide, das da in der Nähe angebaut wurde, aber reich wurden sie davon erst im 16. Jahrhundert, denn da gab es in den Niederlanden einen großen Krieg und die Getreidepreise stiegen um 80%. Die Kaufleute haben das Getreide aus den Speicherhäusern für viel Geld in die Niederlande verkauft. Aber Geld verdiente man nicht nur mit dem Getreidehandel, sondern auch durch direkte Beteiligung an diesem Krieg. Viele Söhne adliger Familien wurden Söldnerführer. Dafür wurden sie gut bezahlt und mit diesem Geld haben sie sich dann im Weserbergland Schlösser und in der Stadt große Häuser gebaut. Bei den Bauarbeiten haben auch die Handwerker viel Geld verdient. Damals wählten die Bürger ihre eigene Stadtregierung, aber nach dem Dreißigjährigen Krieg in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts änderten sich die Verhältnisse und die Stadt gehörte nun zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg. Jetzt musste man in Hameln machen, was der Herzog wollte. Der hat die Stadt zu einer Festung ausgebaut, weil jeder, der vom Süden oder vom Westen her in sein Herzogtum eindringen wollte, in Hameln über die Weser musste. Für den Herzog hatte die Stadt große strategische Bedeutung. Zum Schutz vor Feinden hatte die Stadt eine Stadtmauer, aber die genügte dem Herzog nicht und die Bürger mussten um die Stadt herum eine 250 Meter breite Befestigungsanlage mit Bastionen und 2 Wassergräben nach französischem Vorbild bauen. Im 18. Jahrhundert hat man sie noch erweitert und die Mauern gingen nun hinauf bis zur Spitze des 258 Meter hohen Berges am anderen Ufer der Weser. Mit dieser Befestigungsanlage war die Stadt uneinnehmbar. Aber 1806 kamen Napoleons Soldaten. Sie verlangten, die Stadt sollte kapitulieren. Das hat der Festungskommandant abgelehnt. Aber dann kamen 3 Regimenter und richteten ihre Geschütze auf die Stadtmauer und die Bastionen der Festung. Da fürchtete der Kommandant, die französischen Truppen würden die Festung mit ihren Geschützen zerstören und hat kapituliert. Die Tore wurden aufgemacht und die Festung den Franzosen übergeben. 1808 hat Napoleon dann den Befehl gegeben, die Befestigungsanlagen zu zerstören und innerhalb von einem halben Jahr war alles vollständig abgetragen, sodass davon nichts mehr zu sehen ist. Sehenswert ist aber die Altstadt mit dem Rattenkrug, dem Pferdemarkt und dem Hochzeitshaus. In dem Hochzeitshaus von 1617 gibt es einen großen Hochzeitssaal für die Hochzeitsfeiern der Bürger und auf der Terrasse kann man sich von Mai bis September jeden Sonntag ein Laienspiel mit dem Rattenfänger ansehen. Hameln ist im Zweiten Weltkrieg fast gar nicht zerstört worden. Da gibt es viel Fachwerk und auch viele prachtvolle Häuser im Stil der Weserrenaissance. Und es gibt auch noch einen Bauernhof in der Stadt, der einer adligen Familie gehört, mit Gebäuden von 1568. Früher hat es noch mehr Bauernhöfe im Schutz der Stadtmauern gegeben, zu denen Felder gehörten, die vor den Stadttoren lagen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 349. Danke.